Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir wollen in der Stille unseren Herrn bitten, dass wir neu das Geheimnis seiner Gegenwart verstehen und im Herzen aufnehmen können. Jesus, du allein. Amen. Ich will am Anfang noch mal ganz kurz ein paar Schlagflöcke aufnehmen, die wir vor 2 Wochen bei dem Thema eingeschlagen haben, auch für die, die nicht da waren. Ganz einfach, Liturgie heißt Gottesdienst. Also eigentlich hat jeder Gottesdienst Liturgie. Gottesdienst bedeutet, dass Gott mit uns redet und wir mit ihm. Es geht in der Liturgie um die Begegnung mit Gott. Die Liturgie weiß, dass Gott nicht der Kumpel vom Stammtisch ist, sondern der allmächtige Herr aller Herren. Deswegen ist ihr Charakter, ihre Wesensart, ist die Ehrfurcht. Die Ehrfurcht, ich habe es einen heiligen Ernst genannt, aber nicht verbiestert, sondern voller festlicher Freude. Klar ist, dass sie mit dieser Haltung Ehrfurcht ein wenig anders aussieht, als wenn man sich auf dem Sofa unterhält. Insofern ist die Liturgie anders, vielleicht ein bisschen unnormal. Von der ersten Sekunde des Gottesdienstes an bis zur letzten geht die Liturgie in die Anbetung. Immer in der Anbetung. Soweit das Grundsätzliche, jetzt gehen wir weiter. Und ich will mit euch am Anfang nochmal diesen Weg gehen. Stellen uns einen Menschen im Mittelalter vor, der seine kleine, winzige, niedrige, muffige Hütte verlässt und in einen dieser großen, mächtigen, gotischen Dome eintritt. Bitte das erste Bild. Hier steht er drin und erstaunt über und über, was er da sieht. Diese mächtige, erhabene Schönheit, diese Größe. Und dann geht er diese Säulen im Kirchenschiff entlang. Und er schaut an diesen Säulen nach oben und spürt richtig, wie diese Säulen ihn zum Himmel hochziehen. Und genauso, wie dieser Mensch an den Säulen entlangläuft, so wollen wir jetzt ganz konkret die einzelnen Teile der Liturgie abschreiten. Als ob diese Teile wie die Säulen in dieser Kirche sind. Man kann es so sagen, so wie die Säulen das ganze Gewölbe tragen, so tragen diese Säulen der Liturgie den Gottesdienst wie ein Grundgerüst. Jetzt sage ich noch was vorweg. Meine Frau und ich im Urlaub, wir machen es immer so, wir gehen normalerweise eigentlich immer in den Gottesdienst, auch wenn wir in einem Land sind, wo wir die Sprache eigentlich nicht oder nur ganz wenig verstehen. Und das Wunderbare ist, trotzdem verstehen wir, selbst wenn er auf Polnisch ist oder Slowenisch, trotzdem verstehen wir den Gottesdienst von vorn bis hinten, weil überall der Gottesdienst von denselben liturgischen Säulen getragen wird. Auf der ganzen Welt, ob katholisch, ob evangelisch-lutherisch oder orthodox, weit über 1000 Jahre sind diese Säulen der Liturgie immer dieselben. Säulen der Anbetung vor Gott. Und ich kann das nur so sagen, das ist ein riesiger Schatz der Einheit der Christen weltweit. Dass du, egal wo du hinkommen kannst, du verstehst nicht mal die Sprache, du weißt, jetzt kommt es. Ich will ganz kurz euch sagen, warum das historisch so ist. Als Martin Luther entscheiden musste, jetzt sind wir, ich sage jetzt mal, evangelisch geworden, lutherisch-evangelisch, wie machen wir denn jetzt unseren Gottesdienst? Und Luther hat eine sehr weitreichende Entscheidung getroffen. Er hat nicht alles über den Haufen geschmissen, sondern er hat gesagt, wir behalten die Form bei, die es über hunderte Jahre schon gab, nämlich die Form der Messe. Luther hat es beibehalten und deswegen hat unser lutherischer Gottesdienst bis auf den heutigen Tag so viele Gemeinsamkeiten mit dem römisch-katholischen. Das ist der historische Hintergrund. Jetzt gucken wir uns diese Säulen an und genauer gesagt geht es um die sogenannten Messstücke, also die Stücke der Messe. Und ich will euch bei diesem Rundgang oder Durchgang eines deutlich machen, nämlich, eigentlich zeigen diese Säulen alles, was für ein Leben wichtig ist. Für ein Leben, das bei Jesus seine Heimat hat. Und ich habe schon viele Erfahrungen mit der Liturgie gemacht und eine ist besonders wichtig. Selbst wenn ich in einem Gottesdienst saß, wo die Predigt geistlichen Totalausfall war, die Liturgie hat alles gerettet. Warum? Weil sie alles sagt, was gesagt werden muss, wenn wir Gott begegnen. Soweit die Vorrede. Gucken wir die erste Säule an, das nächste Bild. Wir sind jetzt im Eingangsteil vom Gottesdienst und um was geht's da? Klar, erstmal, dass wir ankommen. Ankommen in Gottes Gegenwart. Und dann singen wir, der Liturg, der Pfarrer beginnt, wir haben es gerade so gemacht, und zwar in der Sprache des Neuen Testaments, also Griechisch, Kyrie eleison, und ihr antwortet, Herr, erbarme dich. Was steckt da dahinter? Wir gucken zuerst mal in die Welt. In der Welt ist so ganz viel, was zwischen Menschen passiert, sind Standeskämpfe. Es geht leider ganz oft darum, wer kann auf wen herabgucken. Wer etwas besser kann, mehr weiß, mehr hat oder höher steht. Menschen müssen sich einen Stand erkämpfen, wo sie anerkannt sind, und den müssen sie behaupten, diesen Stand. Es geht also ganz, ganz viel um Selbstbehauptung. Selbstbehauptung. Und jetzt passiert was. Wenn wir so rufen, vor dem Thron Gottes, Herr, erbarme dich, dann geben wir das alles auf. Die ganze Selbstbehauptung geben wir auf. Eigentlich knien wir vor Gott hin. In diesem Moment hat die ganze Selbstbehauptung ein Ende. Warum? Weil wir vor dem heiligen, unendlichen Gott ganz einfach winzig sind. Winzig klein. Vor ihm kannst du nichts geltend machen, was du bist. Du kannst nichts behaupten, du kannst ihm nichts vormachen. Weil er vollkommen ist, vollkommen rein, vollkommen wahr, ist alles, was wir haben, nur jämmerlich. Wir gehen also mit diesem Ruf quasi in die Knie und zwar demütig. Demütig. Und das ist etwas, das liegt dem modernen Menschen gar nicht. Weil dahinter das Eingeständnis steht, ich bin zuallererst angewiesen. Nicht als erstes, ich bin, ich kann, ich mache, sondern ich lebe davon, dass Gott mich beschenkt. Darauf bin ich angewiesen. Jeder Atemzug ist sein Geschenk und nicht mein Verdienst. Und wenn man das einsieht und dann diesen Urruf, Herr, erbarme dich, ruft, dann bekenne ich, wovon ich lebe. In jeder Regung meines Lebens bin ich barmherzig beschenkt. Und wer das ruft, Herr, erbarme dich, der erlebt eine Befreiung. Vor Gott musst du dich nicht selbst behaupten, weil du es gar nicht kannst, weil du winzig bist vor ihm. Jetzt müssen wir uns klar machen, dass die ersten Christen in der Antike mit diesem Ruf was verbunden haben, Kyrie eleison, da hatten die ein Bild vor Augen, nämlich das war der Ruf, wenn du vor einem Herrscher erscheinen musst, vor dem Thron, und dann musste man erstmal niederknien, dem huldigen, und man hat gerufen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und eigentlich geht's im Geistlichen auch darum, nämlich, dass ich mit diesem Ruf Gott als den Herrn über meinem Leben anerkenne, dass er der Herrscher über meinem Leben ist. Das erkenne ich in diesem Ruf an und gleichzeitig sage ich damit, ich bin dein Knecht. Jetzt müssen wir natürlich noch kurz fragen, wo kommt es eigentlich her, dieser Ruf? Wie kommt der in die Liturgie? Alle diese Säulen, die wir jetzt durchgehen, kommen allesamt aus der Heiligen Schrift. Ihr kennt diesen Ruf zum Beispiel, als der blinde Bartimäus Jesus anfleht, da ruft er, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Erbarme dich meiner. Da kommt dieser Ruf her. Das war also das erste im Eingangsteil. Jetzt kommen wir zu der zweiten Säule. Nächstes Bild. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen heute. Die Predigt wird ein wenig länger. Länger als sonst. Ich hoffe, ihr haltet durch. Was machen wir direkt nach diesem Ruf? Herr, erbarme dich. Wir singen. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried und so weiter. Das ist direkt die nächste Säule. Und jetzt hat vielleicht jemand beim ersten Teil gedacht, Mensch, da wird der Mensch ja so klein gemacht, so niedrig, da soll er knien. Das stimmt aber eben nicht. Weil hier fällt eben was auf. Wir knien bei diesem Herr, erbarme dich vor Gott, ohne falsche Selbstbehauptung, aber genau das richtet in Wahrheit auf, weil jetzt gleich ein Jubelruf folgt, nämlich Ehre sei Gott in der Höhe, ein Lobpreis. Ihr kennt es, man sagt, Ehre, wem Ehre gebührt. Und es ist wieder, wenn wir in die Welt gucken, sowas. Menschen suchen immerzu nach Anerkennung, nach Ehre. Und in diesem Stück steckt wieder ein tiefes Geheimnis vom christlichen Leben, nämlich, ich gebe Gott die Ehre. Dem gebührt's nämlich wirklich. Und wenn ich ihm die Ehre gebe in meinem ganzen Leben, dann kommt in meinem Leben etwas ins Gleichgewicht, was vorher nicht im Gleichgewicht ist. Jetzt könnt ihr mal einwenden, was heißt hier Ehre sei Gott in der Höhe, warum soll ich dem da droben zujubeln? Hier unten sieht's nicht so prall aus. Ein Christ weiß, loben zieht nach oben. Es ist aber noch nicht alles. Wahrscheinlich wisst ihr, wo diese Säule, Ehre sei Gott, in der Höhe, wo das herkommt. Bei diesem liturgischen Stück wird in jedem Gottesdienst Weihnachten, weil das nichts anderes ist, als die Botschaft der Engel in Bethlehem vor den Hirten. Daher kennen manche sogar den lateinischen Namen vom Krippenspiel Gloria in Excelsis Deo, singen wir oft die Chöre. Und was heißt es? Das ist das Krasse, was wir hier machen. Das Gotteslob durch die himmlischen Engel, und zwar wo singen die ganz unten auf der Erde bei den armen Hirten? Weil Gott zu uns herunterkommt. Er geht hinein in unseren Unfrieden. Jesus kommt, um dir Frieden zu bringen. Und deswegen Ehre sei Gott in der Höhe. Und es bleibt nicht einfach alles weit oben, sondern dadurch wird auf Erden Friede. Das ist die zweite Säule. Die nächste bitte. Die Lesungen. Bei den Lesungen ist es so, eigentlich völlig klar, das ist wie Essen und Trinken. Kein Christ kann ohne Gottes Wort auskommen und schon gar nicht am Sonntag, das wäre wie wenn man jemanden verhungern lässt. Und dann wird eben ein Bibeltext in der Predigt ausgelegt und da gibt es ein sehr schönes Wort von einem Liturgen, der gesagt hat, ein Gottesdienst ist wie ein Zirkuszelt aufgespannt auf zwei Masten. Der erste Mast, der erste Höhepunkt ist die Lesung, weil das Wort Gottes ist. Und der zweite Mast ist das Abendmahl. Das sind die beiden Höhepunkte und da oft ist das Zelt aufgespannt. Und zwischen den beiden Masten, da hängt das Zelt etwas durch. Das ist die Predigt. Ich hoffe, dass sie heute nicht gar so arg durchhängt. Die nächste Säule, also die Lesungen. An der Stelle machen wir im Gottesdienst was ganz Unnormales. Das machen wir in der Regel nach dem Evangelium. Heute tun wir es in der Taufe. Wir gucken nochmal in die Welt. Wo findest du das, dass sich in der Welt einer hinstellt und laut sagt, das trägt mein Leben? Das ist das Fundament von meinem Leben, dass das jemand laut ausspricht und das immer wieder tut. Das gibt's nicht. Die meisten Leute wissen ja nicht mal, was ihr Leben eigentlich trägt, geschweige denn, dass sie das auch noch laut bekennen. Und im Gottesdienst tun wir genau das. Das Glaubensbekenntnis. Wir antworten auf Gottes Wort mit dem Bekenntnis dessen, was uns trägt. Jetzt finden das manche ziemlich unnormal, ne? Liturgie ist was Unnormales, dass wir im Gottesdienst da immer wieder so gemeinsam sprechen, so eine Art Sprechchöre, das gibt's ja draußen in der Welt eigentlich nirgendwo, wo kommt denn sowas vor? Genau das ist der Witz. Wir müssen uns klar machen, in einer Zeit, in einer hyperindividualistischen Zeit, wo noch nicht mal mehr zwei auf Dauer zusammenkommen können, weil sie so individuell sind und gar nicht mehr zusammenkommen können. In so einer völlig individualistischen Zeit, da sprechen jeden Sonntag viele, viele Millionen auf der ganzen Welt verteilt, aus aller Herren Länder, aus allen Kulturen, alle sprechen sie gemeinsam wortwörtlich das gleiche Bekenntnis, das trägt unser Leben, das Glaubensbekenntnis. Und das ist absolut krass. Ich sage so, das ist eine unzeitgemäße Wucht, jeden Sonntag auf dieser Welt, das gemeinsam gesprochene Glaubensbekenntnis. Jemand, der dieses Glaubensbekenntnis das erste Mal sieht, der könnte auf die Idee kommen zu fragen, hä, was heißt denn, das trägt mein Leben, was hat denn das mit meinem Leben zu tun, was wir da sagen? Das ist ja irgendwie, vor allem irgendwie so, was Jesus passiert ist in dem Glaubensbekenntnis. Und genau das ist es ja. Ich bekenne als Christ, dass das Schicksal von Jesus über mein Schicksal entscheidet. Und deswegen ist sein Schicksal das, was mein Leben trägt. Das Glaubensbekenntnis ganz unnormal. Die nächste Säule. Die Beichte. Hier geht's ans Eingemachte. Wirklich ans Eingemachte. Wir gucken wieder in die Welt. Wo in der Welt findest du es, dass jemand offen und frei seine Fehler und seine Schuld benennt und eingesteht. Das gibt's kaum. Weil wir in einer gnadenlosen Kultur leben, in der Fehler unerwünscht, ehrenrührig sind und vertuscht werden. Weil Menschen auf Fehler festgenagelt werden und an ihren Fehlern aufgehängt werden und weil nichts so unerbittlich nachgetragen wird wie Schuld. So sieht's sehr oft in der Welt aus. Und jetzt im Gottesdienst so ganz anders. Wir hören das Wort Gottes und dieses Wort soll dich überführen. Und dann gehen wir in die Beichte bei dieser Säule und ist ja auch Vorbereitung fürs Abendmahl. Und ich bekenne ganz offen vor Gott, ich habe gegen dich, ich habe ohne dich, ich habe an dir vorbei gelebt. Und das ist ein Schaden, der ganz tief reingeht in meinen Menschen. Ich bin ein Sünder, das bekenne ich in der Beichte. Ich gestehe meine Fehlerhaftigkeit ein. Ganz offen vor Gott. Und dann ist Gott so ganz anders als die Menschen, dass er uns nicht fertig macht, sondern dass er voller Barmherzigkeit Vergebung schenkt. Dass er unsere Schuld ein für alle Mal aufhebt. Vorher war noch eine Frage offen geblieben, da ging es um die Ehre, nämlich wie Menschen der Anerkennung hinterherlaufen. Das hat man bei Ehre sei Gott. Und in der Beichte ist was anders. Wenn ich aus der Beichte lebe, aus dieser Vergebung lebe, die Gott mir immer wieder neu schenkt, dann ist nämlich eines gewiss, mein himmlischer Vater nimmt mich an, ganz und gar, mit allen meinen Fehlern. Und das ist die Hauptsache. Er nimmt mich an und da musst du dann nicht mehr immer der Anerkennung hinterherlaufen, weil Gott sie dir schenkt und zwar ganz umsonst. Das ist die Beichte, das Geheimnis der Beichte. Man kann sagen, diese Säule im Gottesdienst, die Beichte, das ist eigentlich wie eine Dusche. Ja? Das ist Reinigung durch das Blut Jesu. Und ein Christ, der nie Beichte erlebt, Gottesdienst oder für sich vor Gott, ein Christ ohne Beichte, das ist wie einer, der sich niemals wäscht. Das stinkt irgendwann. Die Beichte. Jetzt gehen wir auf die nächste Säule zu. Und hier kommt eigentlich ein Höhepunkt. Für die Liturgie, muss man dazu sagen, ist eigentlich ein Gottesdienst ohne Abendmahl irgendwie unvollständig. Das mag die Liturgie eigentlich nicht so, deswegen sollte man es nicht zu oft machen. Also wir gehen jetzt ins Abendmahl rein und es ist ja klar, im Abendmahl ist diese Begegnung mit Gott am stärksten. Und dann singen wir, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaot. Und wenn wir das singen, das singt man halt so runter, wenn man es ja so kennt, aber wenn wir das singen, dann öffnet sich an dieser Stelle der Himmel. Da öffnet sich der Himmel, weil dieses dreimal heilig nichts anderes ist als der Lobgesang der Engel. Der Lobgesang der Heiligen vor dem ewigen Thron Gottes. Das singen die Engel. Da kann man fragen, woher wissen wir denn das, was die singen? Weil der Prophet Jesaja genau das sehen durfte. Der durfte ja in den Himmel zum Thron Gottes hineinschauen und da erlebt er, wie alles bebt vor diesem Lobgesang, vor diesem heilig, heilig, heilig. Und das ist so unglaublich, was wir da tun an der Stelle, dass wir hier unten auf unserer armseligen Erde, bei diesem Ruf, heilig, dass wir uns da hochklinken in den Himmel zu den himmlischen Chören, zu diesem Lobpreis. Also wir lassen die schwere Erde dort für diesen Ruf unter uns zurück, für einen Moment. Und das ist wie der Vorgeschmack auf die Anbetung in der Ewigkeit vor Gottes Thron. Das kann man natürlich einwenden, aber die Erde hält uns durch fest, wir kommen doch gar nicht hoch. Und deswegen macht die Liturgie an der Stelle etwas Geniales, nämlich wir singen nicht nur heilig, wir singen heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Zebaoth. Und dann singen wir gleich im Anschluss, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna. Wo kommt das her? Das ist der Ruf, als Jesus in Jerusalem einzieht. Und genau darum geht es. Dass Jesus bei dir in dein Herz einziehen will. Und dann musst du nicht mehr zum Himmel hochfliegen, du hast die Flügel gar nicht. Dann bringt er den Himmel zu dir auf die klägliche Erde runter. Und deswegen kombiniert die Liturgie dieses Heilig mit dem Gelobt sei, der da kommt, nämlich Jesus. Jetzt sind wir mitten im Abendmahl, die nächste Säule. Wir singen, Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Schuld der Welt. Und wir können fragen, wenn sich bei dem Heilig der Himmel öffnet, was sieht man denn da? Und wir sagen, das wissen wir doch nicht. Doch, das wissen wir. Weil die Johannes-Offenbarung das verrät, was man im Himmel sieht. Da steht das Lamm mit den Schlachtwunden. Es ist geschlachtet, aber es ist voller Lebendigkeit, das Lamm Gottes, Jesus Christus. Das steht im Himmel. Und hier ist das tiefste Geheimnis unseres Lebens, dass unser Leben auf ewig geheilt werden kann, wenn wir es im Blut des Opferlammes baden, im Blut des Opferlammes reinigen. Das dürfen wir. Wenn wir es nicht tun, haben wir unser Leben verwirkt. Da steht das Lamm Gottes im Himmel und deswegen singen wir, Christe, du Lamm Gottes, erbarm dich unser. Und wir tun bei diesem Gesang eigentlich nichts anderes als aussprechen, was im Abendmahl passiert. Und ihr seht, hier ist wieder dieses Herr, erbarme dich, seine wie eine Brücke zum Anfang. Und wir singen das, Christe, du Lamm Gottes, dreimal. Dreimal ist die Zahl Gottes. Drei ist die Zahl Gottes in der Liturgie ganz wichtig. Und beim dritten Mal singen wir nicht mehr, erbarme dich unser, sondern gib uns deinen Frieden. Und das ist genau der Punkt, wer sein Leben dem Lamm gibt, der kommt in den Frieden Gottes. Frieden mit Gott, das ist das Entscheidende. So, das war die letzte Säule. Jetzt haben wir einen mächtigen Spaziergang gemacht. Das sind also diese liturgischen Stücke, alle aus der Bibel. Und jetzt ist mir bekannt, dass mancher von euch denkt, ach Mensch, mit der Liturgie, das sind immer so eine altertümlichen Gesänge. Da denke ich immer gleich an Mittelalter, wenn wir damit anfangen. Und dann ist eins klar, spätestens beim Jugendgottesdienst muss man ganz schnell die Liturgie aus dem Weg räumen, weil das kann man unter 20 niemand zumuten. Das ist ein gewaltiges Missverständnis, an dem wir aber selbst schuld sind. Die Liturgie ist nicht altertümlich, weil sie über der Zeit steht. Und das Ding ist, man kann diese Stücke, die wir jetzt durchgenommen haben, die kann man in jedem Musikstil bringen. Der Text ist immer derselbe, seit weit über 1000 Jahren auf der ganzen Welt. Aber man kann diese Stücke auch in Gospel, in Popmusik, in moderner Lobpreismusik, in mittelalterlicher Gregorianik, in Romantik singen. Das ist alles möglich. Und wir hatten im Urlaub, da waren wir in der italienischen Provinz, genau dieselben Stücke, wir haben alle wiedererkannt, waren alle da und die haben das mit Gitarre und Chor in moderner Popmusik gesungen. Das war sehr anrührend, das mal auf diese Weise zu hören. Also wir haben da alle Möglichkeiten musikalisch, wir müssen es halt auch umsetzen. Das ist bei uns ein bisschen so geworden, dass wir immer dieselbe Melodie nehmen. Nur zweimal im Jahr gibt es einen Wechsel. Also hier ist musikalisch alles möglich, deswegen kann diese Liturgie hochmodern sein von der Musik. Text ist immer dasselbe. Und jetzt das letzte Bild. Alle diese Säulen haben eine ganz klare Richtung, haben ein ganz klares Ziel. Sie zeigen alle Jesus. Und sie sind wie das Gerüst von unserem Leben mit Jesus. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass der Rhythmus dieser Säulen, wenn man da so entlang geht, dass die das ganze Evangelium widerspiegeln in hellen Farben. Dass wir mit diesen Säulen unser ganzes christliches Leben abschreiten. Wir sollten sie nicht aufgeben. Amen.